Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2025, Fokus Jesus.
Guten Morgen. Mein Name ist Basti und ich darf euch heute Worte mitgeben, die mich beschäftigt haben, im Vorlauf zu dieser Predigt. Und zu diesem Psalm. Ich finde es sehr beruhigend, dass wenn ich die Bibel lese, dass kein Buch ist, was mir Phrasen um die Ohren haut und was mir ein gutes Gefühl geben will in Zeiten, in denen ich das nicht empfinden kann. Ich bin sehr beruhigt darüber, dass die Bibel und dass Gott dahinter versteht, was wir imstande sind zu fühlen und was das mit uns machen kann und wie uns das bewegt und beschäftigt. Und das beruhigt mich deswegen, weil ich dadurch weiß, dass Gott und dass Jesus ein Gefühl dafür hat, für das, was in uns passieren kann. Und dass das mehr als Aufmerksamkeit ist, nämlich Verständnis und Begegnung auf der Ebene. Und wie bitter wäre das, wenn unser Gott nicht dazu in der Lage wäre. Dann wäre das Ganze hier sehr viel schwieriger. Wir haben momentan das Thema Bergpredigt und wir fangen ganz einfach an. Warum heißt die Bergpredigt Bergpredigt? Weil Jesus auf den Berg gegangen ist und gepredigt hat. Warum hat er das gemacht? Um möglichst viele Leute zu erreichen, um zu vielen Leuten sprechen zu können. Und wenn der Rest der Predigt so leicht wäre wie diese Erklärung, dann wäre das alles hier weniger kompliziert und wir hätten auf der Welt, glaube ich, weniger Probleme. Aber ich möchte mit euch heute in einen Text gehen, wo Jesus über Gesetz spricht und über Erfüllung. Und vielleicht sitzt du hier und du bist schon lange mit Jesus unterwegs. Dann lade ich dich ein, diese Botschaft, die dir vielleicht schon über viele Jahre bekannt ist und bewusst ist, trotzdem neu aufzunehmen und zu vertiefen. Weil das ist auch das, was Jesus hier macht. Wenn du hier völlig neu bist und zum ersten Mal hier bist oder zum zweiten oder zum dritten Mal, dann herzlich willkommen. Schön, dass du wiedergekommen bist oder schön, dass du zum ersten Mal da bist. Dann lade ich dich ein dazu, diese Predigt zu hören und einfach durch diese Predigt ein Gefühl dafür zu bekommen, wer war denn Jesus eigentlich? Wie tickte der? Wie war der drauf? Was war das für ein Typ? Und letzte Woche hat der Gerrit gepredigt über Salz und Licht der Welt. Wer war da von euch? Wer hat letzte Woche die Predigt gehört? Okay. Um das kurz zu fassen, der Schlusston war dieser Predigt, die Frage, bist du Thermometer oder bist du Thermostat? Eine Frage, die mir sehr hängen geblieben ist, als ich mir diese Predigt angehört habe. Ein Thermometer ist etwas, was fühlt und was die Lage erfüllt. Wie sind gerade die Dinge? Was ist los? Wie steht es? Aber mehr auch nicht. Ein Thermostat ist etwas, was du zu Hause an der Heizung hast, was Temperatur regelt, also was aktiv etwas tut, was aktiv handelt. Und die Frage ist, bist du Thermometer oder bist du Thermostat? Und ich glaube, wenn wir hier als Gemeinde und als Kirche zusammenkommen und ins Gebet gehen und für Menschen eintreten, die das vielleicht selber gerade nicht können, dann sind wir Thermostat, weil das ist das, was wir tun können. Wir können vielleicht nicht viel machen in so einer Situation, aber wir können vor Gott treten und können das abgeben und können darüber reden und können sprechen. Und das ist das, was wir tun können. Heute sprechen wir über den Text danach. Wir gehen ja diese Bergpredigt chronologisch durch. Die steht im Matthäusevangelium. Und der nächste Text, der beschäftigt sich mit Gesetz und mit Erfüllung. Und was das eigentlich heißt, wenn Jesus davon spricht. Und es gibt ja viele ungeschriebene Gesetze und es gibt viele geschriebene Gesetze. Es gibt eine Verfassung, es gibt ein Grundgesetz. Und es gibt aber auch viele kulturelle, ungeschriebene Gesetze, unter denen wir leben. Und ich habe mal eine Frage für dich mitgebracht, und zwar, wie würdest du die beantworten? Wenn man dich fragt, sag mir, dass du Deutscher bist, ohne mir zu sagen, dass du Deutscher bist. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, das sieht man auf der nächsten Folie. Und ich weiß nicht, wann das anfängt. Ob Mitte 30, 40, keine Ahnung. Ich würde sagen, aus meiner Wahrnehmung heraus, dass das ein Bild ist, was man mit Deutschen verbindet. Die Frage ist, warum hat, ich schätze, es ist ein Mann, weiß ich nicht, hat dieser Typ, hat er Socken an in Sandalen. Ich würde sagen, das ist schon etwas, was man mit uns verbindet. Also wegen dem Style-Faktor, weiß ich nicht. Es ist auch schön sichtbar, dass die richtig schön eng zugeklettet sind, damit die gut sitzen. Und das ist, würde ich sagen, eins dieser ungeschriebenen Gesetze, ja, unter denen man sich irgendwann fügt und zusammenkommt. Und wie gesagt, keine Ahnung, wann das anfängt. Und das ist eins dieser ungeschriebenen Gesetze. Ich habe aber auch geschriebene Gesetze mitgebracht und die sehen wir auf der nächsten Folie. Und zwar ist das einmal BGB, STGB und OWIG. Ich glaube, die ersten beiden könnt ihr noch ganz gut zuordnen. Das ist einmal das bürgerliche Gesetzbuch, das Strafgesetzbuch und das Ordnungswidrigkeitsgesetz. Das sind alles schöne deutsche Wörter. Und jetzt die Frage an dich, wer weiß von euch, was unter einem dieser Paragraphen steht? Ihr lebt unter diesen Gesetzen. Wolltest du dich melden, Luca? Okay. Ich gebe euch die Auflösung und zwar auf der nächsten Folie. Im Bürgergesetzbuch, Paragraph 962, steht, dass Imker fremden Grund betreten dürfen, solange sie eine Biene aus dem eigenen Stock verfolgen. Kannst du als Ausrede nehmen, wenn du mal dich bei jemandem zum Essen einladen willst oder wenn du mal auf einem Grundstück unterwegs bist, nachts, wann auch immer, unter welchen Umständen, kannst du, wenn die Polizei anrückt, sagen, ich habe eine Biene gesucht. Das ist offiziell geregelt. Im Strafgesetzbuch, Paragraph 224, steht etwas zur Körperverletzung. Und es gab einen Fall im Gericht, in dem wurde mittelbare Körperverletzung bei Bettdeckenentzug festgestellt und verurteilt. Was da passiert ist, ist, dass jemand, ich glaube, es war ein Ehepaar, dass jemand dem anderen öfter und regelmäßig die Bettdecke weggezogen hat, die Person deswegen unterkühlt wurde und das vor Gericht unter dem Paragraph verurteilt wurde. Im Ordnungswidrigkeitsgesetz, Paragraph 118, steht, grob gesagt, du darfst nackt Auto fahren, aber aussteigen ist schwierig. Solange du nackt in deinem Auto sitzt, ist alles gut. Ist schon mal jemand von euch nackt Auto gefahren? Okay, dann kann ich die Folgefrage ja lassen. Das sind Gesetze, unter denen du lebst. Das sind Gesetze der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt in anderen Ländern noch ganz, ganz andere Gesetze. In Arizona gibt es ein Gesetz, was sagt, du darfst nicht mit einem Esel zusammen in der Badewanne sitzen. Das hat alles Gründe, führt aber jetzt zu weit. Das sind Gesetze, unter denen du lebst. Und Gesetz ist ja irgendetwas Schwieriges für uns, weil wir leben unter dem Gesetz, wir erfüllen es irgendwie und wir haben aber auch Kontakt mit dem Gesetz. Vielleicht denkst du an Straßenverkehrsordnung, keine Ahnung. Wir kommen auch in Konflikt mit dem Gesetz. Also wir haben vielleicht auch Konflikt, wir leben in dieser Spannung zwischen Erfüllung, vielleicht auch Ignoranz, aber auch Konflikt. Und wir gucken in den Text rein, in Matthäus 5, wo Jesus diesen Begriff Gesetz aufgreift. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag die auf, guck da rein, lies mit, mach dir Notizen. Es wird ein bisschen Schwarzbrot heute werden, aber ich versuche euch mitzunehmen und ich versuche euch auch nicht zu überfordern. Und gleichzeitig gilt trotzdem der Grundsatz, kenne deinen Gott und kenne deine Bibel. Ja, wir werden ein bisschen durch die Texte durchgehen. Matthäus 5 steht, meint nicht, das sagt Jesus, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Kurz zur Erklärung, was ist ein Jota? Das ist der kleinste Buchstabe im Hebräischen. Und ein Strichlein von einem Buchstaben, also sehr penibel. Jesus packte dieses Wort Gesetz aus. Ihr müsst wissen, wenn Jesus damals zu den Leuten gesprochen hat, zu den Juden, zu den Gelehrten und dieses Wort Gesetz in den Mund genommen hat, was hat das bedeutet? Gesetz bedeutet in dem Moment nicht nur 10 Gebote, sondern Gesetz bedeutet Altes Testament, die 5 Bücher Mose und die Propheten. Also viel Text, ein dicker Schinken. Das ist das, was ausgelöst wird in den Köpfen der Leute, die damals gehört haben, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Es ist erstmal gut, dass Jesus sagt, warum er nicht gekommen ist, denn um euch kurz abzuholen, was war Jesus für ein Typ? Jemand, der auch einfach sehr viel provoziert hat und Unruhe verursacht hat. Es gibt verschiedene Regelungen im Alten Testament. Am Sabbat, am Ruhetag, haben wir auch mal drüber gepredigt hier, darfst du bestimmte Dinge nicht machen. Was hat Jesus gemacht? Jesus hat geheilt und hat gearbeitet. Ja, an Tagen, an denen es nicht erlaubt war. Also ständig in Konflikt gekommen mit dem Gesetz, mit den Schriftgelehrten. Und die waren irgendwann natürlich auf 180, haben gedacht, okay, den müssen wir irgendwie beseitigen, den müssen wir umbringen. Den müssen wir irgendwie wegschaffen. Ja. Und deswegen sagt Jesus, das ist der Grund, dass er sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Weil das war das, was die meisten Leute damals gedacht haben. Dass Jesus kommt und so wie er handelt, gegenüber dem Gesetz, dass er hier jetzt gekommen ist, um irgendwie alles zu brechen und anders zu machen und um zu provozieren und um Aufruhr zu verursachen und um einfach zu stressen. Das war das Mindset der Leute, das haben die gedacht. Deswegen sagt er, deswegen bin ich nicht gekommen. Sondern ich bin gekommen, um zu erfüllen. Was heißt erfüllen in diesem Kontext? Wir verbinden das vielleicht mit, okay, er lebte unter dem Gesetz, er hat alles so gemacht, wie das Gesetz das geschrieben hat. Aber das hat er nicht gemacht. Erfüllen heißt in diesem Kontext vertiefen und das Herz dahinter offenlegen. Hinter jedem Paragraphen, den wir stehen haben in unserem Strafgesetzbuch, Bürgergesetzbuch, was auch immer, steckt ein Herz, steckt ein Gedanke, ein Anliegen, das nicht immer deutlich wird, wenn ich davon lese, dass ich zwar nackt Auto fahren darf, aber nicht aussteigen darf. Ich kann mir denken, warum, aber da steckt ein Herz hinter. Und genauso ist auch hier das Gesetz, das Alte Testament. Was übrigens, wenn man alle Gebote zusammenfasst mit Bezug auf Speisung, Reinigung und allem, was dazugehört, dann kommen wir auf 613 Gebote. 613 Stück. Die Leute, die das gehört haben damals, die wussten das, weil die bis zum 12., 13. Lebensjahr in der Tora-Schule waren, in der Bibelschule. Und das war nicht so wie bei uns heute vielleicht im Bibelunterricht. Die wurden da drin gelehrt und unterrichtet. Und die wussten Bescheid. Das heißt, die kannten mehr oder weniger alle 613 Gebote und Speisungen. Und das war Stress. Das war richtig viel. Da waren aber auch allgemeine Gebote dabei, die zum Beispiel gesagt haben, wasch dir die Hände vorm Essen. Macht auch Sinn hygienisch. Viele Gebote, die auch in die Zeit reingesprochen worden sind. Gebote, die auch gesagt haben, befestige dein Dach von deinem Haus richtig, damit da nichts passiert. Also viel Alltagstaugliches auch. Losgelöst von Religion. Und Jesus spricht hier von, nicht von auflösen, sondern von erfüllen. Was heißt das eigentlich? Was heißt erfüllen? In Vers 18 lesen wir, denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Ich habe auf der nächsten Folie mal ein Bild für dich mitgebracht, wo die hebräische Sprache steht. Das ist eine alte Schriftrolle, das ist handschriftlich. Und da sieht man links, ja, links, den Buchstaben R aus heutiger Sicht. Da steht dann ein Wort drunter, im Englischen they see, sie sehen. Rechts seht ihr ein Wort, wo der Buchstabe D steht, für Mensch. Und ihr seht den Unterschied in diesen beiden Buchstaben. Das ist ein kleiner Strich, der einen Buchstaben ausmacht und der damit auch die Bedeutung eines ganzen Wortes ausmachen kann. Wenn ich den Buchstaben, den ich links habe, rechts in das Wort einsetze, dann wird daraus nicht Adam, sondern dann wird daraus Aram, was ein Land war früher, ein Nachbarland. Also etwas völlig anderes. Das ist die Ebene, auf der Jesus hier Bezug nimmt, auf das Gesetz. Das ist die Kleinigkeit, die er hier anspricht. Wenn Jesus also davon spricht, dass er das Gesetz erfüllen wird, dann meint er das ganze Alte Testament, nicht nur die 10 Gebote, sondern all das, was damit zusammenhängt. Und das ist schon ziemlich krass, wenn jemand vor dir steht und sagt, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen und nicht um das Gesetz aufzuheben. Also Jesus betont hier die Wichtigkeit des Gesetzes und schafft das nicht ab. Das alte Gesetz, der alte Bund, das alte Testament, die 5 Bücher Mose, die Propheten, umfassen viele Dinge. Wir gucken mal auf die nächste Folie, wo die Rede ist von einem neuen Bund in Jeremia 31. Jeremia, ein Prophet damals gewesen, ein Buch in der Bibel. Und da steht etwas, was auch im Alten Testament stattfindet. Da steht in Jeremia 31, Vers 31, siehe, das sagt Gott, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das steht im Alten Testament. Hier ist die Rede von einem alten Bund, von alten Gesetzen. Damit bezieht sich Gott auf alte Gesetze und alte Bündnisse, die er abgeschlossen hat mit dem damaligen Volk. Und er sagt, es wird einen neuen Bund geben. Und der wird anders sein als das, was ich habe in Steintafeln meißeln lassen und das, was aufgeschrieben worden ist. Anders als der Bund, mit dem gebrochen wurde. Nicht, weil der Bund schlecht war, sondern weil das Volk Israel es damals verkackt hat. Und die gedacht haben, irgendwann fangen wir an, andere Sachen anzubeten, uns Götzen zu machen, uns von Gott abzuwenden. Und das war nicht gut und es hat auch nicht funktioniert. Und dann sagt Gott, ich will einen neuen Bund machen. Ich will etwas Neues schaffen. Und dieser Bund, und das ist wichtig, der sagt, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Wie schreibe ich etwas auf das Herz einer Person? Wie gebe ich etwas in den Sinn eines Menschen? Wie tue ich das? Ich habe mir die Frage gestellt und ich finde die nicht leicht zu beantworten. Denn Geschriebenes können wir lesen und verstehen, aber das bedeutet nicht, dass das ins Herz sickert. Und Gott sagt hier im Alten Testament, um mal kurz so diese Vorstellung von alter Gott, gesetzlich, schriftlich und streng, ist ein Thema, aber für eine andere Predigt, aufzugreifen. Hier sagt Gott, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und ich bin davon überzeugt, dass das nicht bedeutet, ich werde dir das mit erhobenem Zeigefinger hinter die Löffel schreiben, damit du das auch ja nicht vergisst, egal ob du gerade eine Bibel zur Hand hast oder nicht, sondern ich glaube, dass dahinter ein Herz steckt, was dir auf gute Weise das Herz Gottes mitteilen möchte. Wie kann ich jemandem etwas aufs Herz schreiben und in den Sinn geben? Indem ich Dinge tue, indem ich auch Dinge sage, aber indem ich mich in dem, was ich tue, an das halte, was ich sage. Ich kann Dinge beteuern, ich kann mich entschuldigen, ich kann mich wiederholen. Das allein garantiert noch nicht, dass die Sache auch in dein Herz geschrieben wird. Ich glaube, um jemandem etwas in dein Herz, damit ich etwas in dein Herz schreiben kann, braucht es Nähe, es braucht Begegnung, es braucht auch irgendwie eine freundschaftliche Intimität. Es braucht ein Sehen, es braucht ein Wahrnehmen, es braucht Gespräch, es braucht Stille. Und das meint Jesus, wenn er darüber spricht. Wir lesen mal weiter auf der nächsten Folie in Epheser 2, wo steht, früher, das ist im Neuen Testament, das heißt im zweiten Teil der Bibel, wo Jesus schon da war, da ist, früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern ihr habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Und in Hebräer 9 steht, Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, sodass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Wir gehen aber kurz zurück auf die vorherige Folie, wo steht, ich will mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Jetzt könnte man ja denken, okay, das gilt exklusiv für die. Wir gehen nochmal die Folie weiter, wo steht, dass wir jetzt Zugang dazu haben. Die Leute, die das damals gehört haben, waren Heidenchristen. Das bedeutet, das waren keine Juden, das waren keine Teile vom auserwählten Volk damals, sondern das waren irgendwelche Menschen, die dazu gar keinen Bezug hatten, zu dem, was in der Bibel gelehrt wurde vorher, was in den Büchern Mose stand. Das heißt, die hatten keinen Plan. Die hatten auch keinen Zugang dazu, weil sie es nicht wussten. Und jetzt wird hier gesagt, jetzt habt auch ihr Zugang dazu. Das sind wir. Wir sind das, die jetzt Zugang zu diesem Bund haben, der für uns auch gilt. Und in Hebräer 9 steht dann, Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Jesus ist derjenige, der das erfüllt. Wie erfüllt Jesus das, wenn wir von Erfüllung und Vertiefung sprechen? Er begegnet Menschen. Aus Sicht der damaligen Schriftgelehrten hat Jesus so viel falsch gemacht. Hat den falschen Leuten das Reich Gottes gepredigt. Hat mit den falschen Leuten gegessen. Hat mit den falschen Leuten geredet. Hat den falschen Leuten Gnade gepredigt und Vergebung ausgesprochen und gegeben. Aber das war die Erfüllung, die hier beschrieben wird und die in dem Alten Testament, in Jeremia, was weiß ich wie viele hundert Jahre vor Jesus, ausgeschrieben worden ist. Und das erfüllt Jesus. Das findet Erfüllung in Jesus. Das meint Jesus, wenn er sagt, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Und es wird nichts weggenommen von diesem Gesetz. Trotzdem, das bedeutet nicht, nur weil ich gekommen bin, um zu erfüllen, wird irgendwas hinten runterfallen von diesem Gesetz. Sondern das hat alles seine Gültigkeit. Wir haben eben den Vergleich gesehen. Jedes Strichlein und jeder Buchstabe muss so sein. Und das ist für den Kopf sehr schwierig, weil Jesus das irgendwie übereinbringt an der Stelle und sagt, ich bin hier gekommen, um das zu erfüllen. Das heißt, es ist erfüllt und trotzdem ist das wichtig. Wichtig an der Stelle ist zu sagen, dass Jesus erfüllt und nicht wir. Jesus ist derjenige, der erfüllt und nicht du, nicht ich. Aber was heißt das jetzt konkret? Wir gucken mal in Matthäus rein, in der nächsten Folie, wo der Text weitergeht. Wo Jesus' Verhältnis zum Gesetz klar wird. Wo steht, wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel kommen. Die 613 Gebote wurden akribisch genau beobachtet und eingehalten von Schriftgelehrten. Es gab unendlich viele Regelungen, die auch noch, glaube ich, dazu gedichtet worden sind. Und jetzt spricht Jesus hier auf der einen Seite davon, dass nichts von diesem Gesetz weggenommen wird. Nichts von diesem Text wird weggenommen. Und gleichzeitig steht hier, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten etwas falsch gemacht haben. Jetzt musst du dir mal vorstellen, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Geistlichen der Zeit damals, die sind aufgewachsen in dieser Studie der Bibel. Die haben Jahre, Jahrzehnte haben die darauf verwendet, das zu lernen und zu studieren. Ihr halbes, ganzes Leben. Und die waren überzeugt davon, dass das, was die da machen, gut ist. Und dass das richtig ist. Und dass das vernünftig ist. Und dass das so sein muss. Da waren auch Drecksäcke dabei, die das natürlich für sich ausgenutzt haben. Aber da waren auch, und davon bin ich auch überzeugt, ehrliche Gelehrte dabei, die gedacht haben, dass das, was ich hier mache, gut ist. Wenn du eine Überzeugung hast in deinem Leben, wenn du dein Leben lang, ob jetzt bezogen auf Erziehung oder auf was auch immer, wie du deinen Fisch zubereitest zu Hause in der Pfanne und du lebst ein Leben lang eine Überzeugung und gehst dem nach und nach 40 Jahren oder 50 oder 60 kommt jemand dahin und sagt dir, das ist falsch. Wie sehr fühlt sich in dem Moment dein Ego angegriffen, wenn du da sitzt und merkst, ich habe es nicht verstanden, aber ich habe gedacht, ich hätte es gecheckt. Wie schwer wird das sein, für die Leute das zu hören, damals, vor versammelter Mannschaft? Ich glaube, das ist sehr schwierig und es tut auch ein bisschen weh, das zu lesen, weil wenn ich da einen Menschen vor mir habe, der das 40 Jahre lang mit vollem Herzen gemacht hat, schwierig in die Herzen der Leute damals zu gucken, keine Ahnung, dann ist das schon eine Keule. Und jetzt sagt Jesus ja, aber ihr sollt das lehren Und ihr sollt nichts wegnehmen. Wer eins dieser geringsten Gebote auflöst, irgendetwas ändert daran, der wird der Geringste heißen im Himmelreich. Das heißt, ihr sollt lehren und tun, so wie es geschrieben steht. Das haben die gemacht. Und dann sagt Jesus im nächsten Satz, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, also nicht nur übertrifft, sondern weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel kommen. Das ist schon heftig. Und jetzt stehe ich ja da als Schriftgelehrter und denke mir, okay, was heißt das jetzt? Ich habe gelehrt, habe getan und jetzt sagst du mir aber im gleichen Satz, dass das so nicht richtig ist und nicht gut ist. Und wenn wir über die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten sprechen, dann gucken wir mal in den nächsten Text rein. Ich weiß, es ist viel Bibeltext, aber es ist wichtig. Seid ihr noch bei mir? Okay. In Markus 7, Vers 9, um die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten aufzugreifen, steht Folgendes. Weiter sagt Jesus zu ihnen, das ist schon eine schnippische Formulierung. Ihr versteht es glänzend, Gottes Gebot außer Kraft zu setzen, um euren eigenen Vorschriften Geltung zu verschaffen. Mose hat zum Beispiel gesagt, Altes Testament, Bezug, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr dagegen lehrt, man könne zu seinem Vater oder zu seiner Mutter sagen, alles, was dir eigentlich von mir als Unterstützung zusteht, erkläre ich als Opfergabe für den Tempel, für die Synagoge, für den Gottesdienst, heutiger Kontext. Und auf eine solche Erklärung hin lasst ihr ihn nichts mehr für seinen Vater oder seine Mutter tun. So setzt ihr durch eure eigenen Vorschriften das Wort Gottes außer Kraft und von dieser Art ist vieles, was ihr tut. Also Jesus überführt hier sehr deutlich. Das ist die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten. Das wäre in etwa so, wenn man das irgendwie auf heutige Zeit übertragen würde, wenn unser Pastor Gerrit sagen würde, ich bezahle keine Steuern, weil ich verdiene ja nichts, weil alles, was ich, der macht das nicht, ja, weil alles, was ich bekomme an Lohn, das schmeiße ich hier ins Körbchen rein. Deswegen ist das ja eine Spende und ich muss das nicht versteuern. Und am Ende landet der Korb aber wieder bei ihm auf dem Schoß. Ungefähr, ja. Jesus überführt hier und ist sehr deutlich in seinen Worten. Und das ist die Gerechtigkeit. Und ich finde diese Formulierung, je nach Übersetzung, ist die unterschiedlich. Aber dieser Satz, ihr versteht es glänzend, Gottes Gebot außer Kraft zu setzen, um euren eigenen Vorschriften Geltung zu verschaffen. Das war die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten. Ja. Und das waren auch Menschen, die sich darauf verlassen haben, dass die Erfüllung im Gesetz liegt. Dass die Gerechtigkeit dadurch kommt, dass sie diese Gesetze befolgen. Das bedeutet, dass die Gerechtigkeit, die Jesus hier anspricht, uns auf uns bezogen, das weit übertreffen muss. Wir gucken in den Galaterbrief rein. Ich hoffe, ihr könnt das lesen auf der nächsten Folie. Ja. Und zwar im Galaterbrief, ganz grob nur zusammengefasst, Paulus schreibt diesen Brief und da steht sehr viel drin. Und Paulus pocht sehr darauf zu sagen, Freunde, es geht hier nicht ums Gesetz, sondern es geht um den Glauben. Wir gehen das kurz durch. In Galater 3 schreibt er und an einer anderen Stelle heißt es, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. In Vers 19, und das finde ich so gut, weil die Bibel Fragen stellt, die ich als einfacher Typ auch habe. Welche Aufgabe hatte dann das Gesetz? Wozu war es dann da, wenn Jesus sagt, alles ist wichtig, aber eure Gerechtigkeit soll eine andere sein? Und es gibt einen neuen Bund, der in Herzen geschrieben wird. Welche Aufgabe hatte dann das Gesetz? Es wurde hinzugefügt, um ans Licht zu bringen, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreten und sollte so lange in Kraft bleiben, bis jener Nachkomme Abrahams da war, auf den sich Gottes Zusage bezog, Jesus. Im Übrigen wurde uns das Gesetz durch Engel mit Hilfe eines Vermittlers überbracht. Also wozu war das Gesetz da? Um ans Licht zu führen, dass wir Gottes Gebote übertreten. Klingt erstmal sehr streng, danach kommt noch ein Satz, der sehr wichtig ist. In Vers 21 bedeutet das nun, dass das Gesetz im Widerspruch zu Gottes Zusagen steht, ausgeschlossen. Wenn ein Gesetz erlassen worden wäre, das imstande ist, lebendig zu machen, ein Gesetz, was lebendig macht, dann könnte man tatsächlich mit Hilfe dieses Gesetzes vor Gott gerecht dastehen. Aber das gibt es nicht. In Wirklichkeit jedoch, das zeigt die Schrift, ist die ganze Menschheit der Sünde unterworfen und wird von ihr gefangen gehalten. Denn Gottes Zusage soll sich ausschließlich auf der Grundlage des Glaubens an Jesus Christus erfüllen. Was er versprochen hat, sollen die erhalten, die ihr Vertrauen auf Christus setzen. Ich sag's mal in aller Deutlichkeit, wenn du nach diesen Zeilen nicht verstanden hast, dass du durch Jesus, weil er erfüllt hat und nicht weil du erfüllst, durch den Glauben an Jesus und an das, was er getan hat, gerecht bist vor Gott. Wenn du das danach nicht verstanden hast, deutlicher kannst du es nicht sagen. Deutlicher wird es nicht in der Bibel werden. Was hatte die Aufgabe für ein Gesetz? Wir lesen das hier. Und gleichzeitig ist es das Gesetz, was es damals gab, was aufgezeigt hat, was ist falsch, was ist schief. Und das Gesetz war nicht dasjenige, das war nicht das, was unterworfen hat, sondern das Gesetz hat auf das gezeigt, was gefangen genommen hat. Es hat hingezeigt auf Sünde und hat das aufgezeigt. Und es ist die Sünde, die gefangen nimmt und nicht das Gesetz. Und das war Gottes Herz dahinter schon immer, hinzuweisen. Und Gesetz bedeutet in dem Fall auch Jeremia, ein neuer Bund, der kommen wird, zeigen auf Jesus. Das gehört auch dazu. Das Gesetz hat die Möglichkeit gegeben, Sünde zu erkennen, hat aber nicht die Fähigkeit verliehen, Sünde zu überwinden. Wenn es nur ein Satz ist, schreibt ihr den auf. Das Gesetz hat nicht die Kraft gegeben, das Gesetz hat ermöglicht zu erkennen, aber nicht die Kraft gegeben zu überwinden. Das war Jesus. Weil Jesus das Gesetz überwunden hat und erfüllt hat und wir darin Erfüllung finden. Deswegen kann der Rückschluss niemals sein, dass du erfüllst, sondern es ist immer Jesus, nur Jesus. Manchmal ist das schwierig zu verstehen, weil wir denken, der Gedanke, der ist auf der einen Seite so einfach, aber der ist so kompliziert, weil wir irgendwas damit machen wollen. Das ist wie eine Diagnose nach dem Arzt. Wenn er dir sagt, das ist der Stand der Dinge und du versuchst irgendwie noch, ja, aber was könnte ich denn jetzt machen? Und der sitzt einfach nur da und wiederholt sich einfach nur. Und du sitzt da und denkst, ja, aber was kann ich denn jetzt? Und ja, mehr gibt's ja dazu zu sagen. Aber das ist für unseren Kopf sehr, sehr schwierig. Und das war für den Kopf der Pharisäer und für die Schriftgelehrten auch sehr schwierig. Aber das Fazit muss immer sein, Jesus hat erfüllt und nicht du. Aber darin darfst du ruhen. Ist das Gesetz deswegen aufgehoben? Nein. Aber Jesus offenbart das Herz dahinter und du stehst nicht mehr unter dem Zwang, dieses Gesetz zu erfüllen, um gerecht zu werden, weil es niemals so war. Sondern Jesus derjenige ist, durch den du gerecht wirst. Um das praktisch zu machen, habe ich was mitgebracht. Und zwar, wer von euch baut gerne? Okay, ich brauche zwei freiwillige Menschen, die mal nach vorne kommen und die mit mir was bauen. Eine Person bräuchte ich noch. Ich drehe mich mal rum und hole schon mal die Sachen. Und wenn ich mich dann rumdrehe, ist ja vielleicht noch eine zweite Person da. Ihr könnt den Tisch mal nach vorne holen. Oder auch nicht. Ich kann mir auch jemanden aussuchen. Das geht auch. Das ist ein bisschen klein. Wir nehmen mal das Große. Ich habe was mitgebracht. Und zwar ein bisschen was an Duplo. Und ich bin ja auch eher so die Lego-Fraktion. Das bedeutet, Lego ist noch mal ein bisschen cooler. Und Lego-Technik ist noch mal ein bisschen cooler. Aber Duplo ist gut, weil es sind große Steine und deswegen könnt ihr das gut erkennen, auch von hinten. Und zwar habe ich hier eine Kiste mitgebracht mit ganz vielen unterschiedlichen Steinen und Sachen und Gebäuden und Tieren und Autos und Eis. Und ihr müsst euch das so vorstellen, das Gesetz damals, was gegeben worden ist, war in etwa wie ein Bauplan. Wir sehen das auf der nächsten Folie. Das ist eine architektonische Zeichnung, ein Bauplan eines Gebäudes. Das war das Gesetz, was damals gegeben worden ist. Könnt ihr das gut genug erkennen von hier? Sag ja. Ja. Gut. Das ist der Bauplan, der gegeben worden ist, mit Anweisungen. Und hinter diesem Bauplan steckt ein Herz und ein Anliegen und eine Idee. Und das haben die Leute damals bekommen. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Leviten, deswegen sagt man auch, ich lese dir heute mal die Leviten, das war ein Buch von Mose und die Leviten waren sehr streng. Anderes Thema. Und die haben angefangen zu bauen und ihr dürft euch jetzt einfach mal hier so Teile rausnehmen und ihr baut bitte mal nach diesem architektonischen Plan jetzt mal auf, was wir hier so, also was da so gewollt ist und was da so, ihr wisst ja, was ich meine. Der Lukas, der fängt schon an zu beraten. Ich baue mit? Ja klar. Ich habe mir die Sachen ja auch geholt. Wir haben hier auch so ein paar Fenster. Was wir früher gemacht haben ist, mit einem Kumpel, der hatte so eine Riesenkiste Lego. Und dann haben wir immer, wenn ich bei dem zu Besuch war, diese Kiste einfach ausgekippt im Wohnzimmer. Und die Mama war immer so ein bisschen, fand ich nicht so schön. Und dann haben wir einfach angefangen zu bauen. Wir haben einfach Sachen angefangen zu bauen. Wir haben einfach zusammengebaut und wild irgendwas gebaut und am Ende war das dann gut und cool. Und die Frage ist ja auch immer so, seid ihr so Menschen, die eher so symmetrisch bauen oder die, ja? Ja, ich mache das auch eigentlich in der Regel. Ja, und die halt dann, haben wir immer Sachen gebaut. Und dann haben wir 3-4 Stunden lang, haben wir dann einfach irgendwas gebaut und haben diese Kiste wieder ausgekippt und haben das wieder kaputt gemacht. Und wir haben dann am Ende so ein riesen Schiff gebaut und das konntest du aber nirgendwo hinstellen, weil wenn du einmal dagegen gekommen bist, war direkt kaputt. So. Hier ist noch ein Elefant. So, und jetzt, wenn wir hier so bauen und wenn wir hier so diesen Plan verfolgen, der sieht ja eigentlich ganz schön aus, dann wird sich ja schon irgendwie zeigen, und das sieht schon ganz gut aus. Von oben jetzt?
Von oben,
ne? Ja, von oben schon. Dann wird sich über den Lauf der Zeit, wenn wir weiterbauen, zeigen, dass wir diesen Plan vielleicht leicht unterschiedlich verstehen und leicht unterschiedlich interpretieren. Ja? Und ich könnte die Jungs jetzt hier noch eine Stunde bauen lassen und der Grundriss sieht wirklich gut aus. Und wir haben ja auch noch sehr, sehr viele Teile übrig, die man verwursten kann. Und dann kommt hier noch irgendwann so ein, hier sollen ja auch Leute drin wohnen. Ihr kommt dann hier rein und hier ist die Tür, die ist falsch rum. Wer hat denn gebaut hier? Ich glaube, ich war das. Ja, und wir können jetzt hier noch eine Stunde bauen und ihr hättet alle irgendwann keinen Spaß mehr. Jetzt gerade habt ihr noch Spaß. Und hier haben wir einen Glitzerstein, wunderschön. So, und das würde immer so weitergehen. Und die Frage ist, ihr dürft euch wieder setzen und ihr kriegt auf jeden Fall auch einen Applaus. Ja, das genau. Also wenn man das jetzt, von oben sieht das schon wirklich gut aus. So, das sieht schon so ein bisschen nach Grundriss aus, ne? Ja. Wer weiß, was draus geworden wäre. Ich glaube, die Schriftgelehrten und die Pharisäer damals haben angefangen, das zu bauen. Nach diesen Gesetzen, nach diesen Instruktionen. Und ich glaube auch, dass ein Gebäude daraus geworden ist. Etwas, was standhaft ist und was Fuß fasst. Ich glaube aber, dass diese Menschen nicht ganz verstanden haben, was für ein Herz dahinter steckt. Und dann ist ein Gebäude daraus geworden. Und das sehen wir auf der nächsten Folie. Ich glaube, das ist daraus geworden. Ich glaube, die Menschen haben damals ein Haus gebaut, ein Gefängnis gebaut. Etwas, was gebunden hat und was gehalten hat und was geknechtet hat, was Verfehlungen aufgezeigt hat, aber was auch verdammt hat. Das ist daraus geworden. Und ich bin davon überzeugt, dass das nicht, und das haben wir gelesen eben, du hast das gelesen, dass das nicht der Herzschlag Gottes ist und nie war, durch Gesetz gerecht zu werden. Ich bin jemand, der sehr gerne nach Schweden fährt und der sehr viele schöne Erinnerungen daran hat. Und ich glaube, der Bauplan, den wir eben gesehen haben, der hat eigentlich ein anderes Ziel verfolgt. Und der sollte eigentlich anders aussehen und anders in Erfüllung gebracht werden. Und das sehen wir auf dem nächsten Bild. Da sehen wir ein Haus am See. Wir hätten auch das hier nehmen können. Hier ist so eine kleine blaue Fläche. Ich glaube, das war die eigentliche Idee dahinter. Ein Haus am See, wo ich mir vorstelle, mit Jesus zusammen auf dieser Veranda zu sitzen, Begegnung zu erleben und zu erleben, wie Jesus dieses Gesetz erfüllt und nicht ich. Und dann kommen wir bei diesem Haus raus. Und das macht das Herz Gottes deutlich. Und das wird nicht erkennbar werden, wenn du nicht mit Jesus unterwegs bist. Dann wirst du diese Gesetze lesen und du wirst nur Schrift sehen. Und nur alten Bund und nur altes Gesetz, was nicht weniger wichtig ist, aber was nicht in die Erfüllung finden muss. Wo man vielleicht aber trotzdem mal hier und da ein bisschen reingucken kann, um zu erkennen, was ist denn eigentlich Gottes Herz in der Bibel. Normalerweise kommt noch ein Text danach in Matthäus, wo Jesus dann noch einen draufsetzt. Und ich fasse das ganz kurz zusammen. Wo Jesus all diese Worte sagt. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die stehen schon da und die wissen nicht so richtig, was ist denn jetzt? Also Überforderung, absolut. Und dann setzt Jesus noch einen drauf und sagt, ich nehme mir jetzt sogar den neuen der Gebote, ich nehme mich dieser Gebote an und bringe dann noch Beispiele und spinnt das Ganze dann noch weiter, wo es darum geht, zum Beispiel zu sagen, früher wurde gesagt, du, wenn du jemanden beleidigst, dann wirst du vor den Hohen Rat gestellt. Und Jesus überspitzt das noch und sagt, wenn du jemanden Idiot nennst, dann wirst du in das Feuer der Hölle geworfen. Also sehr, sehr krass. Das wird zu weit führen jetzt und das ist eine andere Predigt nochmal. Aber da schließt sich der Zirkel, weil Jesus in dem Moment sagt, ich überspitze das hier, weil früher das Gesetz dafür da war, um Übertretung zu zeigen. Und ich gebe euch sogar noch zu diesem Gesetz etwas hinzu, obwohl ich es erfüllt habe. Und das bezieht sich auf dein Herz. Ich nutze das Herz, um Übertretungen offenzulegen. Früher war es das Gesetz, was in Tat Übertretungen offengelegt hat. Wir lesen den Text nicht mehr, weil das ein bisschen viel ist. Aber die Band kann schon mal nach vorne kommen. Am Ende ist die Frage, was hat uns Jesus genommen, indem er das gesagt hat? Jesus hat uns nicht das Gesetz genommen, aber die Gesetzlichkeit. Und die Frage ist, an was wendest du dich? Auf der letzten Folie, also zwei Folien weiter, ist das eine Herausforderung, die ich dir mitgeben möchte, die ich noch, wer weiß, wie aufblähen könnte, aber es ist am Ende die Frage einfach, nicht die Frage, sondern die Aussage, wende dich an Jesus und nicht ans Gesetz. Richte dich auf Jesus aus und nicht aufs Gesetz. Was gibt Jesus? Ein neues Herz, was fähig ist zur Versöhnung und zur Vergebung, was nicht mehr unter dem Gesetz steht. Und wenn du nicht weißt, wie du das machen kannst, ich bin momentan sehr oft überfordert mit Jesus und auch mit Dingen, die in meinem Glauben stattfinden. Und das, was ich am Ende des Tages mache, ist zu sagen, Jesus, du bist mein König und es ist dein Reich. Und es ist dein Reich und es ist dein Wille. Und mein Herz und mein Kopf gehören dir und nicht mir. Vielleicht fängst du damit an. Dazu will ich dich ermutigen. Ist das Gesetz unwichtig geworden? Nein. Müssen wir dadurch Gerechtigkeit finden? Nein. Es ist nur Jesus. Aber der hilft dir, das Herz dahinter zu erkennen. Konzentriere dich darauf. Fang da an. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.